Ich distanziere mich von allem, was jetzt folgt.
Na gut, Harald, ich habe auf jeden Fall eine Liste mit den potenziellen Jugendwörtern 2023 vor mir. Und ich werde versuchen, das in dieser Zwarer-Konferenz, in dieser Episode so spielerisch einzubauen, damit du und auch unsere Zuhörer, unsere Zuseher gerne bemerken, ist das jetzt ein Jugendwort oder ist das mein normaler Sprachgebrauch? Also, Episode 77, gehen wir's an.
Geht's? Und ich schau da rein.
Ach so.
Ah, okay, muss das aber sein.
Ich schau an, Liga 2.
Auf Laola 1.
Ich schau an, Liga 2.
Kenne ich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an.
Yo, Digga. Zwarer-Konferenz am Start. Wir sliden auf Lock in die 77. Episode. Auge GRK, der Titel. Und ein Side-Eye vom NPC der Herzen, Harald Brandl, der sich schon die Frage stellt, darf er so? Und ich stelle dir die Gegenfrage, wie peinlich sind eigentlich Männer Mitte 30, die mit den Jugendwörtern 2023 Schmähs machen?
Ich bin nicht Mitte 30. Aber ja, ich mache auch keine Schmähs darüber.
Ja, aber es ist auf der Boomer-Cringe-Skala von 1 bis 10.
9,7.
Ja, ganz ehrlich, das ist unser USP, oder?
Also, okay. Cringe sein, oder?
Ja, den Fremdschämen-Faktor, die Grenzen des Fremdschämens auszureizen und zu dehnen.
Du bist schön braun gewesen und hast im Urlaub offenbar viel Zeit gehabt, um über dumme Sachen nachzudenken.
Ja.
Wie war's?
Das ist sehr schön. Ich war zwei Wochen jetzt in Portugal. War wirklich schön. Obrigado. Obrigada, sagen die Frauen. Ist mir gar nicht bewusst gewesen. Und war wirklich schön. Ich bin immer ein bis zwei Wochen im Jahr bin ich wirklich braun. Und das genieße ich jetzt. Und das können auch unsere Zuseher natürlich jetzt genießen, diese wunderschöne braune Farbe von mir. Du hast immer diese noble Blässe, finde ich. Die dir sehr gut zu Gesicht steht.
Bildschirmbräune.
Ja.
Jugendwort 2011 oder so, glaube ich. Oder irgendwo Platz 3 oder wurscht. Ich habe auch gearbeitet.
Ja, das passt.
Ich bin noch tatsächlich zum Arbeiten gekommen die letzten zwei Wochen, weil du nicht neben mir gesessen bist.
Ja, ja, ja. Ja, deswegen ist es wieder gut. Ich bringe dir wieder Freude in dein Leben und natürlich auch Liga 2. Ich würde gleich mal gern zu Beginn, weil, weißt du, wir leben in einer so dynamischen Welt, es muss immer alles schnell gehen. So
reden jetzt schon 10 Minuten.
Ja, deswegen muss es jetzt ganz schnell gehen. Ein neues Format, beziehungsweise ein altes Format, was nochmal wiederbelebt wird. Retro Kicker Challenge. Hallo und herzlich willkommen zur Retro Kicker Challenge. Der Harald ist ein bisschen perplex, weil er nicht weiß, was jetzt da passiert. Aber Harald, welchen Spieler suchen wir? Die Logos seiner Karriere chronologisch von Anfang bis zum Ende. Gib nur ein Handzeichen, wenn du weißt, von welchem Spieler ich rede, damit unsere Zuhörer bzw. Zuseher auch weiterspielen können. Also, ich habe meine Karriere gestartet beim DSV Leoben. Dann ging es weiter nach Kapfenberg. Dann... Okay, Wahnsinn. Beim zweiten Verein schon. Ja, sehr stark. Dann ging es weiter zu Rapid. Dann hat es nicht so ganz funktioniert. Wieder zurück in die Steiermark zu Sturm Graz. Da bin ich explodiert. Habe es nochmal bei Rapid versucht. Hat nicht mehr sein wollen. Ganz ehrlich. Levski Sofa, Leier, wieder zurück zu Rapid. Dann zum SKN zu Vienna. Und auf einmal wieder beim DSV Leoben. Harald, welcher Spieler ist gemeint?
Dini Alla.
Er ist wieder zurück in Liga 2. Hat jetzt der letzte Woche unterschrieben. Wieder am Monte Schlacco. Hat sein Debüt in Liga 2 2007 damals gegen den FC Lustenau gegeben, unter Dejan Stankovic, eingewechselt in der 89. Minute für Arno Kozelski. Was kann Dini Alla, war auch die Frage einiger User von uns, in Leoben bewegen?
Also er kann erstens einmal Retro-Vibes zurückbringen, finde ich. Und ich glaube schon, dass Dini Alla für ein paar besondere Momente in Leoben noch sorgen kann. Ich weiß nicht, ob er jetzt sich einen Stammplatz erobern wird, aber für das ein oder andere Tor ist er auf jeden Fall gut.
Aber da ist man im Grunde gut aufgestellt beim DSV Leoben mit Thomas Hirschhofer, du hast Kevin Friesenbichler, du hast Vinny Amoa, der aber eher über die Seite kommt. Aber ich finde jetzt, Hirschhofer ist noch mehr der Brecher. Als ein Dini Alla ist jetzt für mich jetzt kein Brecher. Hirschhofer eher derjenige, der aber auch der Targetman ist.
Wie groß glaubst du, wären Hirschhofer und Janker, wenn zum Beispiel Carsten Janker Thomas Hirschhofer Huckepack nimmt? Oder auf die Schultern nimmt?
Vier Meter, oder?
Ich glaube auch ungefähr, ja.
Also, ich meine, Hirschhoff, du hast den ja live spielen gesehen, ja, bei der Partie-Stripping. Er hat
ausgeschaut wie ein FIFA-Cheat bei der Aufstellung.
Ja, aber der ist ja keine 2 Meter, oder?
Na, mehr, glaube ich.
Thomas Hirschhoff ist keine 2 Meter, das suche ich nachher raus. Also das glaube ich nicht, aber nein, auf jeden Fall willkommen zurück in Liga 2, Deni Alla. Wir freuen uns auf die kommenden Einsätze auch am Monte Schlacco. Ich finde es schon auch immer cool, wenn so Spieler dann auch wieder zur Heimat zurückkehren. Ähnlich auch wie bei Santi Cazorla. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der jetzt nochmal für das Mindestgehalt bei Real Oviedo spielt. Cool. Auch sein Verein seiner Jugend, ehemaliger Man City Villarreal-Spieler Santi Cazorla.
Den ja Allas Papa hat auch für alle oben gespielt.
Wirklich?
Goran Allas, glaube ich.
Echt?
Wenn mich nicht alles täuscht.
Meinst du, das sind immer so Familiengeschichten beim DSV Leoben, ha? Dejan Stankovic, Marko Stankovic und die Allah-Familie. Mehr gibt es nicht. Wurscht. Aber bleiben wir gleich bei der...
Linz.
Nein, in der Steiermark.
Rolli Linz und...
Stimmt.
Und Onkel.
Ja, na schau, dann haben wir schon 3 Familien. Vielleicht gibt es noch mehr Familien. Kommentare sind offen für unsere User, wenn die vielleicht noch ein paar so Familien-Connections in Leoben haben. Aber bleiben wir gleich in der Steiermark und wechseln wir zur Szene der Woche. Die gab es nämlich bei der Partie GRK gegen Sturm Graz 2. 4.072 Zuschauer waren in Graz unterwegs, damit 8 Zuseher mehr als bei Austria Lustenau gegen Sturm Graz in der Bundesliga. Sprich, an diesem Spieltag haben 8 Zuseher mehr Sturm Graz 2 als Sturm Graz 1 gesehen. Ein toller Schenkelklopfer.
Ja.
Ja. Sehr gut. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Nein, schöne Kulisse für ein mittelgroßes Grazer Derby.
Ja, spielerisch hat der GRK dann am Ende das bessere Ende gehabt, 1-0 gewonnen. Und das ist im Grunde auch schon unser erstes Thema, über was wir ein bisschen sprechen wollen. Denn der GRK mit 4 Siegen in die neue Saison gestartet, das gab es auf Profi-Ebene bei den Rotjacken noch nie. Wirklich 4 Siege zu Beginn, das ist ein absolutes Novum beim GRK. 1998 zuletzt ähnlich stark mit 10 Punkten unter Klaus A. Augenthaler gestartet. Damals 3 Siege und ein Remis. Wie stark sind die Grazer in dieser Saison?
Auf den ersten Blick einmal funktioniert das richtig gut. Also wer war Michael Lindl? Nein, also allen Ernstes, ja. Sie haben die Transformation auf den ersten Blick einmal sehr schnell und gut hinbekommen. Mhm. Stehen defensiv auch oder trotz des Abgangs von Paul Koller nach wie vor sehr, sehr bombensicher, 3-0, funktioniert gut und offensiv einfach variabler als bisher. Kann man Didi Elsnek bis dato nur gratulieren zu der Transferzeit. Und Gernot Messner dazu, wie er es dann umgesetzt hat.
Also ich finde auch, die Defensive, die muss einfach mal hervorgehoben werden, auch wenn viel über die Offensivspieler beim GRK immer gesprochen wird, aber was da hinten eigentlich abgeliefert wird, das ist schon beeindruckend. Nur 2 Gegentore, du hast es schon erwähnt, die eben dann auch vom Ex-Spieler mittlerweile David Peam gegen die Wiener. Finde ich ja sowieso, über die Partie müsste man nochmal kurz sprechen, diesen 0-2 Rückstand auf der Hohen Warte nochmal umgedreht in dieses 3-2. Ich glaube, solche Partien könnten eben auch so der Dosenöffner für einen Lauf sein. Also die ersten 2 Spiele, die waren schon gut vom GRK, Dornbirn-mäßig, Saisonstart war stark gegen Amstetten. Aber ich glaube, dass genau solche Spiele einerseits eine so trotzdem etwas neu zusammengewürfelte Mannschaft nochmal mehr festigt und dass man dann eben durch so ein Spiel auch in einen Lauf kommt.
Ja, also war psychisch sicher extrem wichtig, die Partie und auch bei den ersten Rückschlägen in dieser Saison da zu merken, okay, wir lassen uns davon nicht aus der Ruhe bringen und wir können auch sowas wieder hinbiegen. Und außerdem, sie haben halt einen Stürmer, der trifft. Also einerseits haben sie natürlich 6 Torschützen schon in den ersten 4 Runden. Hat sie ja vergangene Saison auch ausgezeichnet, dass sehr viele verschiedene Spieler treffen können. Nichtsdestoweniger glaube ich, dass sie in der Saison mit Daniel Materna da vorne wen haben, den sie letzte Saison nicht gehabt haben, nämlich einen 15-plus-Tore-Stürmer.
Hätte ich auch gesagt, 15-plus, das ist schon auf jeden Fall möglich. Aber hätte ich mir eigentlich auch bei Peham in den letzten Jahren beim GRK immer vorgestellt, dass er 15-plus-Tore erzielt. Hat er nicht geschafft. Daniel Materna, etwas anderer Typ. Doppelpack gegen die Wiener hat er eben auch schon seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Aber es gibt ja scheinbar auch in den kommenden Tagen, vielleicht ja auch jetzt, auch heute, und wir sind schon wieder late to the party, eine Verstärkung. Thomas Meyer ist nämlich im Anflug. Der steht scheinbar vor einem Wechsel nach Graz. Da gab es auch eine Frage von User Neizabess117. Auf welchen Positionen und eventuell mit wem sollte sich der GRK noch verstärken in diesem Transferfenster? Meiner Meinung nach fehlt es noch etwas an Tiefe in der Verteidigung und im Mittelfeld. Das hätte ich jetzt gar nicht so gesehen, dass man im Mittelfeld jetzt so schlecht aufgestellt ist. Weil man hat vor allem in der Offensive sehr viele flexible Akteure im Kader.
Das sehe ich auch so. Offenbar hat es Didi Elsnick anders gesehen und mit Thomas Meyer sich da noch wen geschnappt, der da in der Offensive im Mittelfeld spielen kann. Ich weiß nicht, wofür sie planen, Europacup, Doppelbelastung. Braucht man einen tiefen Kader.
Aber ganz ehrlich, also du hast jetzt im Mittelfeld, ich meine, du hast Lichtenberger, du hast Cekua, du hast Eloshvili, du hast, ich meine, Daniel Materna ist für mich so ein bisschen außen vor, das ist irgendwie so dieser eine Zielspieler, den der GRK hat. Du hast Sessegnon, du hast einen Schirstl, der auch jetzt auf den Seiten spielt, einen Jager hast du. Du hast echt extrem viele offensive Mittelfeldspieler, die eben auch diese eine Etappe weiter vorgehen können. Thomas Meyer ist ein ähnlicher Typ, der hat bei den Amstetternern, glaube ich, aber die meiste Zeit über die Seite gespielt. Kannst du aber auch im Zentrum einsetzen. Also ich bin gespannt, was man mit Meyer vorhat, wenn er jetzt wirklich kommt. Das ist, wie gesagt, noch nicht fixiert, der Transfer, aber scheint sehr gut auszusehen, dass wir in den kommenden Wochen eben Thomas Meyer dann auch beim GRK sehen. Aber dann bleiben wir doch gleich in Amstetten, denn jetzt haben wir über die Tops gesprochen, also über den einen großen Top bislang, der GRK. Und Amstetten, Vienna, gab es auch Fragen? User Matthias Riemer bzw. Mo Lamasia Updates mit den Fragen, was ist los in Amstetten und bei der Vienna? Amstetten seit 7 Spielen in Liga 2 ohne Sieg.
Das geht eh bergauf, jetzt haben sie einen Punkt geholt.
Ja.
Ich habe jetzt schon lange kein Jugendwort mehr von dir gehört übrigens.
Ja, reden wir weiter, dann baue ich jetzt gleich was ein.
Na, also brauchen wir nicht diskutieren, Fehlstart in der Saison, also mit 0-3 gegen GRK mal schlecht gestartet und eigentlich chancenlos gewesen, dann 1-2 Bregenz, 0-1 Leoben gegen 2 Aufsteiger, keinen Punkt geholt, jetzt unentschieden gegen Stripfing. Es ist noch viel Luft nach oben in Amstetten, auch wenn man sich so die Aufstellungen anschaut. Jochen Fallmann hat, glaube ich, noch nicht den Mix gefunden, mit dem er zufrieden ist. No, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Ich glaube aber, dass sich die im Laufe der nächsten Wochen finden und fangen.
Ja, das Problem sehe ich vor allem auch in der Offensive. Du hast eben mit Stefan Feiertag deinen Top-Stürmer verloren. Du hast in den letzten Jahren immer einen 15-Plus-Stürmer gehabt. Feiertag bzw. davor David Peham. Und ich glaube, da hat man einfach noch nicht den richtigen Spieler gefunden. Oder der Spieler, der dafür vorgesehen ist, ist eben noch nicht so aufgegangen, wie man sich das vorgestellt hat. Also die 2 Tore hat man bisher erzielt, Julian Tomka und Philipp Offenthaler, jetzt nicht unbedingt Offensivakteure. Von dem her, da muss einfach mehr kommen in der Offensive der Amstettener. Aber ähnlich sieht es ja auch bei der Vienna aus. Auch hier der Saisonstart eher goofy. Gell?
Ja, danke. Na, ich glaube fast, dass Amstetten wahrscheinlich schon noch einmal schaut, ob sie noch einen Stürmer finden. Ich wüsste auch nicht, wer jetzt aus dem aktuellen Kader der Goalgetter werden sollte. Marcel Monsberger sehe ich nicht so richtig als einen, der 15 plus schießt. Tobias Pellegrini auch nicht und sonst ja, auch niemand, der jetzt da wirklich regelmäßig für Tore sorgte. Aber wenn Jochen Fallmann eines bewiesen hat in der Vergangenheit, ist, dass er da schon wen hin entwickeln kann, ja? Oder ein Auge für Neuverpflichtungen hat. Vienna, ja, überrascht mich, vor allem, weil ich finde, dass sie mit Ox da schon Qualität dazu geholt haben im zentralen Mittelfeld und dieses Trio Ox, Mondschein, Beham.
Das blonde Trio.
Die blonden Engel von Döbling.
Schon
sehr viel Potenzial eigentlich hätten.
Ja, aber sie zeigen es einfach hätten. Nicht. Das ist das Problem. Also ich finde auch, Spiel gegen Horn, das war wirklich enttäuschend. Also ich finde, gegen den GRK hat man ja vor allem jetzt in der Anfangsphase, man ist 2-0 in Führung gegangen, hat man schon gut dagegen gehalten gegen eine Mannschaft, die sicherlich am Ende der Saison eher unter die Top 3 sich einfinden wird. Horn hätte ich jetzt eher gesagt, unter den letzten dreien. Dementsprechend hat es aber keine Leistungssteigerung gegeben. Also gegen Horn, das war ein bisschen blutleer. Bin gespannt, wie das Alex Zellhofer diesen Turnaround schaffen will. Es wird auf jeden Fall sehr schwer. Aber, um gleich die nächste Brücke zu machen, einen Turnaround hat es nämlich im Innviertel gegeben. Nach 308 Tagen hat die SV Ried endlich mal wieder zu Hause gewonnen. 2-0 gegen den DSV Leoben. Mhm. Marc Grosse, schöner Treffer. Und von dem her endlich mal wieder ein Sieg. Wie wichtig war das auch für die Innviertler bzw. für Maximilian Senf, dass die jetzt endlich mal wieder anschreiben? Voll anschreiben.
Ja, klar, das ist ein bisschen das, was wir auch, als wir über das Startprogramm der Rieder gesprochen haben, bei unserer ersten Zweikonferenz in der Saison gesagt haben, ja, dass es sicher schwierig wird für eine neu zusammengewürfelte Rieder Mannschaft in dieser Liga sich schnell zu finden und zurechtzukommen. Das hat sich dann noch bewahrheitet. Umso wichtiger, dass jetzt da gegen Leoben der erste Sieg eingefahren worden ist, um so für ein bisschen Ruhe zu sorgen. Weil ich sage einmal, wenn jetzt auch die vierte Runde ohne Sieg, dann geht es nach Liefering und zum GRK vor der Länderspielpause, hätte das schon ungemütlich werden können.
Und auch hier, ähnlich wie beim GRK, scheinbar ein neuer Stürmer im Anflug oder ein Offensivspieler, hier aber eher dann wirklich auch ein Stürmer. Die Rieder sind ja nach wie vor so auf der Suche nach dem Mittelstürmer, nach der Nummer 9. Und da haben wir gesagt, wir werfen einen Blick zurück auf die legendärsten Neuner der Rieder Geschichte bislang. Das ist das Format im Format. Die Frage kurz an den Sebastian, passt alles von der Einstellung her? Denn ich gebe jetzt noch eine kleine Einleitung. Alles gut? Ja, bitte auf mir. Dann starten wir rein. Was mache ich? Okay. Das sind die fünf legendärsten Riedstürmer aller Zeiten. Das Format GOAT, präsentiert von der Zwarer Konferenz. Gehen wir's an. Wir starten rein in unser Ranking der fünf legendärsten Riedstürmer mit dem Euro-Gerry, Gerald Straffner, 1998 vom GRK ins Innviertel gewechselt und hat dort sofort funktioniert.
Richtig, ja. Hat insgesamt 62 Spiele gemacht für die SV Ried, 24 Tore erzielt hat sie ins Cupfinale geführt und dann im Europacup für Furore gesorgt.
Im damaligen Bewerb Cup der Cupsieger, ja. Kennen die meisten höchstwahrscheinlich gar nicht mehr so, aber da haben im Grunde die Cupsieger dann auch sich gemessen untereinander, entwickelte sich dort auch zum Euro-Gerry 1998 im Herbst mit seinen 2 Toren gegen MTK Hungaria und 1 Tor auch gegen Maccabi Haifa erzielt. Also sie haben eine Runde überstanden und dann war eben Endstation bei Maccabi Haifa.
Das hat schon gereicht, um zum Euro-Gerry zu
kommen. Ja, okay, aber ganz ehrlich, das sind 3 Tore in 4 Spielen. Ja. Davor eben auch die wichtigen Tore im Cup, um überhaupt dieses Europacup-Ticket zu sichern. Also von dem her alles richtig und hat daher noch immer einen Legendenstatus. Wir haben uns ja auch Hilfe eingefordert von den Kollegen Thomas M. Brechtinger, Gerald M. Brechtinger und Thomas Streif natürlich. Danke dafür. Und auch im ASB-Forum sind viele Antworten gekommen, habe da auch nochmal dieses Thema angestoßen. Sind viele Übereinstimmungen zu unserem Ranking und da machen wir gleich weiter mit.
Darf ich noch kurz Gerald Straffner?
Ja, Entschuldigung, bitte. Ja,
sag was. 50 Jahre inzwischen, hat letzte Saison noch ein Spiel gemacht für den SV Kainach.
Ja, ich weiß. Ich glaube, er ist Spielertrainer. Und hat da zumindest 32 Minuten gespielt, was ich gesehen habe.
Oliver.
Ja, also kann man, ich glaube, er spielt auch noch, die Nummer 4. Muhammed Akagündis, mittlerweile auch schon Mitte 40, glaube ich, wenn ich mich täusche, gefährliches Halbwissen. Absoluter Kultkicker der Nullerjahre, der im Grunde schon so ein bisschen vor dem Karriereende stand, weil er sich bei der Austria nicht durchsetzen hat können. Und dann kam der Wechsel zu Ried und alles änderte sich.
Genau, bei Ried hat er dann richtig gut getroffen. Ich kann mich noch erinnern, das müsste dann, glaube ich, sogar sein erstes Gastspiel im Horststadion gewesen sein. Da hat er dann gegen die Austria getroffen und hat unter seinem Trikot ein T-Shirt hergezeigt, auf dem ist gestanden, danke FAK.
Aber eher süffisant,
ja,
oder? Ja, gehe ich davon aus.
Also heute wäre dann noch ein Sternchen mit Ironie off oder so drunter stehen.
Ja, damit
damals hatten wir es schon verstanden.
Ja, okay, aber das braucht es eben mittlerweile.
Kontext.
Ja. Hat aber dann in Ried richtig gut funktioniert. 37 Tore in 124 Spielen. Dann gab es den Wechsel in die türkische Super League. Ist nach wie vor der Österreicher mit den meisten Toren in der Super League. Das hat mich ein bisschen überrascht. Sind zwar im Grunde nur 14 gewesen für Malatyaspor, Konyaspor und Kayserispor. Aber dahinter, wer ist die Nummer 2? Hinter, nee, schau nicht.
Schau nicht.
Ja, wer ist die Nummer 2 hinter Muhammed Akil
Gündüz? Jakob Janscher.
Nein, wieso Jakob Janscher? Ich meine, okay, der Paris-Sport, glaube ich, für ein halbes Jahr gespielt.
Ja.
Dann schießt er gerne 15 Tore und dann geht er. Nein.
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 Nein. Keine Ahnung.
Ich sage, sie ging einen anderen Spieler noch.
Roland Linz.
Er hat nie in der Türkei gespielt, oder?
Gaziantep-Spor.
Wirklich? Gaziantep-Spor?
Ja.
Ich glaube, die Nummer 2 hat auch bei Gaziantep-Spor gespielt. Ekrem Tak. 13 Tore hat er gemacht.
Ah, sehr schön.
Hat, glaube ich, auch die gemeinsam mit Willi Kavlak, glaube ich, dann auch die meisten Spiele als Österreicher in der Türkei. Oh, sage ich einfach mal so.
Ja, ist ja wurscht.
Ist ja egal, ja. Ja. auf jeden Fall, Muhammed Akar Gündiz dann auch zurückgewechselt nach Österreich, um Champions League zu spielen bei Rapid.
Mhm.
Nach der Meistersaison. Die 6 legendären Spiele, wo man dann 0 Punkte geholt hat in dieser Champions League-Saison 2005, 2006. Und, aber dennoch, der bleibt schon, finde ich, in guter Erinnerung in Ried.
Ja.
Auch wenn es im ASB kritische Worte gegeben hat, dass er, ich glaube, da gab es irgendwie ein Ende, dass jetzt er dann doch nicht so leimert war. Keine Ahnung, aber er bleibt ein historischer Kicker der Rieder, denn er ist der einzige Rieder-Kicker, der auch im Dress des Nationalteams als aktiver Riedspieler getroffen hat.
Es müsste 2002 gegen Weißrussland gewesen sein.
Wahnsinn, ich habe es dir da vorne hingeschrieben. Richtig, Harald. So,
danke.
Dann machen wir weiter mit den Top 3 und den hätte ich eigentlich jetzt nicht unter die Top 5 genommen, aber den hat eigentlich jeder von den Ried-Fans auch gefordert und da gibt es eine besondere Geschichte dazu. Christian Meierleb, 37 Tore in 78 Spielen.
Starke Quote.
Anfang der 90er.
Mhm.
Ein ganz wichtiger Spieler im Innviertel.
Mhm. Erzähl.
Achso, ja, du erzählst es. Also von 1992 bis 94 in Ried und er bleibt im Endeffekt auch in Erinnerung für eines der wichtigsten Tore in der Geschichte der SV Ried, denn er hat 1992 am letzten Spieltag das Goldtor gegen Donaufeld geschossen und damit den Klassenerhalt für die SV Ried fixiert in der damaligen zweiten Division, / aktuell Liga 2, und damit den Gang ins österreichische Unterhaus verhindert und damit so ein bisschen auch den Weg geebnet für dieses Fußballwunder in Ried, was dann ein paar Jahre später dann stattgefunden hat.
Verrückt, dass Donaufeld 1992 in der zweiten Liga gespielt hat.
Das hat mich auch geflasht. Ja, was wäre passiert, wenn Donaufeld oben geblieben wäre und Ried runtergegangen wäre? Das sind dann so Was-wäre-wenn-Spiele, aber ganz ehrlich, weil Ried, also der Kollege Thomas Streif hat mir geschrieben, dass es dann vielleicht nicht so schön ausgesehen hätte in Ried.
Mhm.
Dass man dann eben vielleicht auch in der Versenkung verschwunden
wäre. Dann wäre vielleicht im Laufe der Jahre irgendein anderer kleiner oberösterreichischer Club nach oben gekommen. So, weiß ich, aus am Linzer Vorort zum Beispiel oder so.
Stadl Baurer.
Pasching.
Ah, Pasching. Ja. Ja, stimmt. Möglich.
Ja.
Möglich. Ja, also, Christian Meierleb auf der 3. Wir machen weiter.
Ich bin gespannt, wer ist auf 2?
Wer ist 2? Es kann nur. Also die zwei waren überall im Grunde ganz, ganz vorne und das mit Abstand. Hamdi Salih, 40 Tore in 92 Spielen, damals von Otto Baric als der Bomber, in Anlehnung an Gerd Müller bezeichnet.
Gerd Müller Albaniens.
Ja, der Gerd Müller Albaniens, Otto Baric damals Nationalteamchef Albaniens.
Mhm.
Und da hat eben Hamdi Salih auch schon abgeliefert. Und der war für mich immer so ein Sympathieträger im österreichischen Fußball.
Ja, war schon ein ziemlicher Coup, dass den Stefan Reiter damals nach Ried lotsen hat können, weil eigentlich war der die Wochen und Monate davor immer beim SK Rapid im Gespräch. Peter Backholt hat sehr mit einem Transfer geliebäugelt, ist dann ins Innviertel gekommen und hat sich halt dann hat Rapid ein bisschen mehr Geld hinlegen müssen, ne, als es dann 2009 soweit war.
Genau.
Haben sie Geld hingelegt?
Oder ich glaube 600.000, wenn ich mich nicht täusche. Es war der Sommer, wo dann, glaube ich, auch Nikita Jelavic ist ein Jahr später dann erst gegangen, wenn ich mich nicht täusche. Nein, Nikita Jelavic ist damals, hat den Verein verlassen, diesen unrühmlichen Abgang, und dann hat er Rapid schnell reagieren müssen und hat, glaube ich, haben die Salih geholt, oder war das? Nein. Jan Weniger auf Hesseling war 2010. Nein.
Sehr gut, ja.
Mhm. Haben sie damals geholt, und dafür hat Ried aber einen anderen legendären Kicker geholt, nämlich Atenuiu. Wechselte damals von Austria Kärnten ins Innviertel. Was waren das für Zeiten eigentlich?
Genau. Also Rapid hat im Sommer 2009 Jelavic und Salih geholt.
Ja.
Nachdem Hofer und Meyerhofer den Verein verlassen haben. Du erinnerst dich.
Ja.
Ja.
Jelavic ist fix verpflichtet worden, er war zunächst nur ausgeliehen.
Ja. Ja, haben die so Ried-Vizemeister.
Ja, ja, das gleiche in seinem ersten Halbjahr.
Und dann Heli Kraft, mich nicht alles täuscht.
Das ist verrückt. Das ist wirklich crazy. SV Ried damals als Vizemeister, aber die waren damals einfach auch gefürchtet in der Bundesliga. Also wirklich in jeder Verein hatte Angst, da glaube ich auch ins Innviertel zu fahren, weil die waren einfach extrem stabil und das über Jahre hinweg. Noch einen Zusatz zu haben, die Salih, der war einen Tag im albanischen Big Brother drinnen als Promi-Gast, habe ich herausrecherchiert, und ist dann 2018 sogar noch Torschützenkönig geworden in Liga 2. Für Wiener Neustadt.
Ja, ja. Wie er war einen Tag als Promi-Gast.
Das kennst du jetzt einfach überhaupt nicht aus bei Big Brother. Jetzt muss ich das erklären, oder?
Ganz kurz,
ja. Nein, es gibt einfach manchmal Situationen, dass du in einer ewig langen Big Brother-Staffel eben ein paar Akzente setzen musst. Und dann werden eben Promis einfach auch reingeschickt. Ich glaube, das war damals zweite oder dritte Staffel von Big Brother damals in Deutschland, wo es ja diesen ganz großen Boom gegeben hat, die ersten drei Staffeln, also sagen wir eher die ersten zwei Staffeln mit Jürgen und Slatka damals, und ist damals auch Verona Feldbusch. Vielleicht war es sogar die erste Staffel. Verona Feldbusch ist damals für einen Tag ins Big Brother Haus gezogen und hat sogar ein eigenes Dixi-Klo damals bekommen. Weil sie nicht auf das Big Brother Klo gehen wollte, also weil da auch Kameras waren.
Ich dachte, als Bezahlung oder Preis.
Nein, also ganz ehrlich, Verona Feldbusch, die meisten kennen sie mittlerweile nur als Verena Pot, war damals Verena, das Maß aller...
Bitte? Was? Verena Pot?
Ah, Verona Pot. Ja. War damals das Maß aller Dinge in Sachen Promi. Ah, dabei. Ja. Also diese Szene in Deutschland. Ja, das war damals schon eine arge Geschichte.
Hat RTL-6-Show gehabt? Wahre Liebe?
Nein, die hat, wie hat das geheißen? Piep hat es geheißen. Also Wahre Liebe war die
Wanda.
Ja, okay. Hallo, liebe Liebenden, hat sie mir gesagt. Das war aber Wahre Liebe, egal. Wo waren wir eigentlich? Bei Hamdi Salih und den legendärsten Riedstürmern. Also machen wir weiter. Wir haben die ersten vier schon, also von Platz 5 bis 2. Es kann nur eine geben. Auf Platz 1 Sanil Kulic. 70 Tore in 100 Spielen für die SV Ried. Was ist da abgegangen damals, als der vom LASK ins Innviertel gewechselt ist?
Der hat auf Anhieb funktioniert, oder? 19 Tore in seiner ersten Saison, dann 2-4-5 die zweite Liga zerschossen, hat sie in den Europacup geschossen. Sanil Kulic ist eine Rieder Fußballlegende, und da klammern wir jetzt einmal aus, was danach passiert ist.
In Sachen Fairplay hat er dann seinen Kredit verspielt, haha. Ja, aber wenn man das wirklich ausklammert, dann muss man es schon sagen, also vor allem diese Zeit in den Nullerjahren, da war Sanil Kulic schon einer der besten rot-weiß-roten Stürmern. Also da kann man im Grunde nicht drum wegkommen. Also 34 Ligatore in 32 Spielen damals in dieser Aufstiegssaison in Liga 2, das ist nach wie vor Rekord. Der ist dann im Grunde Back-to-Back auch Torschützenkönig in der Bundesliga geworden, zwar mit nur 15 Toren, aber
man nennt das den spielenden ersten FC Kaiserslautern.
Wurscht. Ach so, ja natürlich. Ja, 1997, Otto Rehagel, damals aufgestiegen mit Kaiserslautern und dann wohl eh Meister geworden, ich weiß es schon. Wer hat damals die meisten Tore geschossen für den ersten FC?
Olaf Marschall.
Ja, und wen hat, ja stimmt, wirklich scheiße, ich habe mir gedacht, dass du das jetzt nicht mehr weißt. Olaf Marschall, irgendein Spiel, sag noch ein Spieler von Kaiserslautern von dieser Saison.
Ist ja egal.
Nein, sag,
Schiraco Sforza.
Ah, scheiße, ich glaube, das stimmt sogar. Aber eine Saison später, wen hat man dann geholt? um den die Brücke zur Liga 2 zu schlagen.
Ich dachte, Olaf Marschall ist schon die Brücke zur Liga 2.
Ja, der hat natürlich auch Liga 2 gespielt. Nein, aber
bei der Admira.
Ja, stimmt. Scheiße. Nein, Carsten Jacker hat man dann geholt, wenn ja, ich stimmt. mich jetzt nicht täusche, nach dieser Meistersaison, weil er bei den Bayern nicht mehr gefragt worden hat, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann Champions League gespielt mit dem ersten FC Kaiserslautern.
Kann ich nicht, weiß ich nicht mehr.
Wir sind etwas abgedriftet, aber das waren die 5 legendärsten Riedstürmer aller Zeiten. So, und bleiben wir gleich beim Thema SV Guntermatic Ried, denn in der letzten Episode haben wir aufgefordert, euch mitzumachen, um dieses wunderschöne Trikot zu gewinnen.
Ernsthaft, ich sitze heute in der Früh auf der Toilette und lese das neue 11 Freunde. Mhm. Wird die Leberkassemmel thematisiert? Ja?
Wirklich?
Die überall. Kollegen von 11 Freunde schauen und hören keine Zweierkonferenz. Hat mich persönlich ein bisschen.
Okay, wieso?
Getroffen.
Warum? Was haben Sie thematisiert? Also ich meine, ja, die Leberkasse, ja. aber
ja. Na, wenn Sie uns gehört hätten, wüssten Sie ja, dass das jetzt nichts Neues ist.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, das ist aber falsche Recherche, muss man einfach so auch festhalten. Aber wir haben wirklich ganz viele starke Einsendungen bekommen auf YouTube. Zunächst aber gleich mal ein Kommentar, den ich noch vorlesen will von Van der Snaps. Der geschrieben hat, abrunden würde das Ganze zusätzlich zu dieser ganzen Leberkass-Semmel-Debatte eine Werbung für den Leberkass-Wandkalender 2024.
Und den gibt es tatsächlich.
Den gibt es wirklich. Den hat er nämlich auf Twitter dann auch noch gepostet. Mhm. Also danke für diese Info, dass es wirklich einen Leberkass-Wandkalender 2024 gibt. Den könnten wir uns eigentlich checken und dann hier aufhängen.
Ja,
ja, den checken wir uns wirklich. Ja. Also diesen Leberkass-Wandkalender 2024 eigentlich, ja wurscht, wir können auch einen alten aufhängen, oder?
Ja, vielleicht gibt es da noch einen für 24, wurscht. Ja.
Hm? Egal, ja. Es hat ein paar wirklich sehr gute Einsendungen gegeben. Geh mal durch, was hat der Philipp Gollner geschrieben?
Das halbe Auswärtstrikot, ein Kürbiskernölfleck auf weißem Grund mit dunkelgrüner Hose. Sturm Graz.
Der Aufstrich ist da, wunderschöner Name, hat den Vorschlag gehabt, ein ausgelöstes Backhändel auf dem Trikot von der Vienna, wäre was Feins. Gefällt mir.
Mhm, ja.
Der stark.
Elmar XO777, eine Pizza Hawaii am Napoli-Trikot und Italien brennt.
Das wäre aber wirklich geil, oder? Das, wenn du jetzt das machen würdest, Weltkommentar. Der Official JJ Salzburger Bur, Sachertorte macht sich gut auf diversen Wiener Trikots, würde mich aber für die Wiener entscheiden, wegen der Tradition des Vereins und der berühmtesten Torte Österreichs. Würde auch gut harmonieren. Mhm. Aber wir haben einen Kommentar rausgesucht, weil er uns am meisten einfach auch frohlockt hat. Vielleicht kannst du ihn nochmal wiedergeben und ich zeige dann das Trikot in die Kamera, damit er auch weiß, was er nun gewonnen hat. Mhm.
Theo ZZZZH, um den Trend der Nadelstreifen auf zahlreichen Heimtrikots sowie den Sponsor Salanettis, der feine Salamisnack am Rücken des neuen WRC-Trikots zu fusionieren, wäre mein Vorschlag für die Kärntner, ein Trikot durchzogen von länglichen Salamisnacks, vorzugsweise auf hellem Hintergrund für einen besseren Kontrast. Und das ist tatsächlich eine ausgezeichnete Idee.
Finde ich auch. Und dafür wirst du auch belohnt und bekommst dieses Trikot. Wir werden uns bei dir melden und du kannst gleich weiter mitmachen, denn auch in dieser Episode der Zwarer Konferenz gibt es natürlich ein Trikot zu gewinnen, nämlich
Juventus.
Also Juventus oder die alte Dame Österreichs, die Admira. Dieses Admira-Trikot gibt zu gewinnen, aber wie kann man es gewinnen, Harald?
Ein paar Tage läuft ja die Transferzeit noch und wir würden gerne mit euch Wünscht ihr was spielen, nämlich sagt uns, welche Legende ihr gerne reaktivieren würdet und bei welchem Verein in der Admiral 2. Liga sie unterkommen soll.
Dein Vorschlag. Also Entschuldigung, wie macht ihr mit? Eure Vorschläge einfach rein in die Comments auf YouTube und natürlich ganz wichtig auch ein Abo uns beisteuern auf unserem YouTube-Kalender, YouTube-Account. Bin ich schon wieder bei der Leberkassemmel. Wen würdest du reaktivieren? Auf die Schnelle.
Ich glaube, dass Hamdi Salihi, der SV Ried, derzeit weiterhelfen könnte.
Ja, stimmt. Ja. Ist gut. Ich würde dann nochmal ganz legendär bleiben und Roli Linz zum DSV Leoben bringen. Mhm. Oder? Dass wir das wieder kommen. Roli Linz zusammen mit Thomas Hirschhofer, Deni Ala und Kevin Friesenbichler. Ja. Ein Quattro-Sturm zu bilden. Mhm. Also, eure Vorschläge rein. Nächste Episode wird dann aufgelöst und auch der Gewinner gekürt. Das war es einmal jetzt von diesem Thema. Wir machen eine ganz kurze Pause und machen dann weiter mit dem Spieler im Fokus.
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Jeder so quasi fickrig ist auf der
Liga 2.
Was? Bitte?
Was für Wort kann ich sagen? Fickrig, ja.
Und die Lehre ist ganz klare Lehre.
Ich schon auch Liga 2.
Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf das, dass er Österreicher ist.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Wer sagt das?
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Ich schon auch Liga 2.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
Und da sind wir auch schon wieder zurück. Zwarer Konferenz, Episode 77, Auge GRK, der Titel und unser Spiel im Fokus. Der kickt auch für den GRK, Christian Lichtenberger. 3 Tore, 2 Assists in seinen bisherigen 5 Pflichtspielen für die Rotjacken. Daher haben wir die Frage gestellt, warum läuft es momentan eigentlich so gut bei dir, Christian?
Ja, also ich glaube, dass da das Team eine sehr große Rolle spielt. Wir verstehen uns alle auf und nehmen Platz extrem gut und für mich als Spiel ist das sehr wichtig, ich lege da einen großen Wert drauf. Ich will mich wohlfühlen, ich will einen Spaß haben beim Kicken und beim GRK ist es zurzeit einfach so. Und ich glaube, dass das auch einer der Hauptgründe ist, warum ich gerade so gut in Form bin. Es ist natürlich immer ein Vorteil, wenn du vorher schon wen kennst, wie zum Beispiel in Schreiber, in Milos von den Jakob, mit denen habe ich ja in Lafnitz schon zusammengespielt. Aber man kennt ja die anderen Spieler auch von der Liga und ja, ich bin da am ersten Tag in das Trainingsgelände gekommen und es war unglaublich. Also sie haben mich super aufgenommen, ich bin gleich mit allen extrem gut verstanden und mir hat es extrem taugt vom ersten Tag. Ich habe mich wohl gefühlt, mir hat Spaß gemacht und das war das Wichtigste für mich und ja, ich bin extrem froh, dass ich da bin.
Stimmt natürlich, der hat da viele bekannte Gesichter auch beim GRK wieder getroffen. Wer ist der nächste Lafnitz-Spieler, der in der kommenden Transferzeit nach Graz wechseln wird?
Leipold.
Ja, den hätte ich jetzt auch gesagt, aber es sind so viele neue Lafnitz-Spieler, da haben wir ein bisschen den Überblick auch verloren. Aber Christian Lichtenberger, also gefällt mir wirklich extrem gut. Ja,
sehr guter Einkauf, also bringt viel mit, was dem GRK weiterhilft, auch seine Stärke bei Standardsituationen natürlich, aber nicht nur.
Er hat eben so die Aufgabe von Michi Lindl übernommen bei den Standards, auch die Nummer 10 übernommen. Und daher war auch die Frage von uns an den Christian, wie er sich fühlt, in die Fußstapfen von Michi Lindl zu treten und die Nummer 10 zu tragen.
Die Nummer 10 habe ich mir genommen, weil es frei war und weil es eine extrem geile Nummer ist. Der Lindl hat auch extrem gute Saison gehabt, letztes Jahr eine unglaubliche Karriere hinter sich und ich glaube, da wird es kaum einen geben, der was in seine Fußstapfen treten kann. Und es war nie ein Hintergedanke von mir oder irgendwas. Ich bin ein ganz anderer Spielertyp wie der Lindl und versuche mir einfach so wenig wie möglich Gedanken darüber zu machen.
Welche Nummer würdest du eigentlich picken? Na, wenn du die freie Wahl hättest, was wäre deine Lieblingsnummer?
Ich wollte gerade sagen, du legst ja extrem viel Wert auf diese Rückennummern-Sache. Mir ist das völlig egal. Eigentlich.
Wie kann das einem wurscht sein?
Ich habe mir immer bei den Vereinen, bei denen ich gespielt habe, immer die unspektakulärsten Nummern genommen.
Was ist die unspektakulärste Nummer?
Ich habe immer mit der 12 gespielt.
Ja, wieso? Na, 12 finde ich jetzt gar nicht so unspektakulär.
12 oder 2 waren so meine. Weil ja, da hat es nie.
Das Ranking der unspektakulärsten.
Die wollten nie wir haben, ja, 12 ja. oder 2. Das gewusst, wenn du da mal nicht zum Spiel kommst, nimmt die Kandra. Das heißt, die wird nicht reingeschwitzt von irgendwem oder dreckig gemacht oder so.
Wieso die 12 ist irgendwie so der 12. Mann, der Supporter?
Die ja, bei den Vereinen, so. Bei denen ich gespielt habe, hat es keinen 12. Mann gegeben.
aber 22 finde ich jetzt
froh, wenn
wir
12 Mann bei den Spielen waren.
Ja, das kenne ich auf diesem Niveau. Aber nein, ich finde 22 jetzt ja gar nicht so unspektakulär. Ich finde eher 4 ist total unspektakulär.
4?
4 finde ich unspektakulär.
Du warst der Zehner. Du warst der Zehner oder Neuner, oder?
Der gefühlte Zehner und Neuner war ich, aber ich habe von Beginn an eigentlich die 7 getragen.
Wegen Andi Ogris.
Wegen Andi Ogris, gut, ja. Genau, damals. Und dann bin ich geswitcht auf die 11. Wegen Nein, die 7 wegen Bebeto und ja. Die 11 wegen, scheiße, Romario hat die 11 gehabt bei der Weltmeisterschaft 1994.
Ja, kann sein.
Ja, ich glaube nämlich. Ja. Und deswegen, das waren für mich auch so die...
Du hast Bebeto, das geht sich nicht aus.
Wieso Bebeto?
Der Jubel von Bebeto. Ja, das? Ja, ja. Dass die 7 tragen und dann bist du bei der, wegen derselben WM auf die 11 geswitcht.
Keine Ahnung, wieso. Mit Gefühl, so in Erinnerung, aber ich habe die 7 getragen wegen Bebeto und die 11 wegen Romario. Brasilianischer Fußball war auf jeden Fall ganz groß damals für mich. Sebastian, was hast denn du für eine Nummer getragen?
Auch auf die 12 oder die 14, weil das so...
Die 12 und die 14, hat er gesagt? Aber die 12 und die 14, also wie kann man, ich verstehe es einfach nicht. Also die,
ich meine, wobei die 14 eine Greifnummer, aber es ist ja. Unsere Generation jetzt dann nicht mehr so, ne?
Ja, nee.
Vor allem Sebastian nicht.
Ja, hätte ich auch gesagt. Der geht eher in Schorigriff. In Johanngriff, aber auch der Schorigriff.
Bitte? Ah, Ori, ja, natürlich.
Ja, Ori, ja, auch stimmt. 14 gespielt, ja. Ja. Aber ich verstehe Menschen nicht, die keinen Wert auf die Nummern bei Trikots legen.
Ja, sorry.
Ja, okay. Na wurscht. Der Christian, der hat sich auf jeden Fall bewusst die 10 auch rausgepickt.
Weil sie geil ist.
Weil sie geil ist, ja? Und auch ein anderer, ziemlich bekannter Spieler hat die 10. Und mit diesen Spielern hat es auch mal einen Vergleich gegeben. Sein Ex-Trainer Gerhard Scheiblener, damals noch Vorwärts Steyr Trainer, ist ja dann später auch Jahrhunderttrainer von Vorwärts Steyr geworden, aktuell bei Blau-Weiß Linz, hat damals Christian Lichtenberger als Steyrs Messi bezeichnet. Und da haben wir auch die Frage gestellt, den Christian, Messi oder Lindl, woran, bei wem orientierst du dich jetzt eher?
Ja, also es ist immer recht klasse, wenn ich mich als Messi bezeichnet. Aber ich bin weder ein Messi noch ein Lindl, ich bin nur ein Lichtenberger. Und ja, das Einzige, was ich hoffen kann, ist, dass ich vielleicht damals eine Karriere mit dir habe. Aber ja, schauen wir mal.
Generell war der Karriereweg von Christian Lichtenberger, sagen wir so, hat eher spät gestartet mit der Profikarriere.
Spätzünder, ja. Lange bei Dietach gespielt, bevor er dann zu Steyr gewechselt ist. Ich glaube, mit 22 Jahren ist er zu Vorwärts Steyr gekommen.
Ich glaube, diesen Switch damals von der 5. Liga in die 3. Liga gemacht, in die Regionalliga zu Vorwärts Steyr. Dort eben dann auch seine ersten Steps in Liga 2, sprich im Profibereich gemacht. Und ja, mittlerweile 27 Jahre. Bin gespannt, ob wir ihn nochmal in der Bundesliga sehen. Ich finde schon, dass er das Potenzial dazu hätte.
Sehe ich auch so, ja. Vielleicht, ja, weiß nicht. Was sagt er dazu?
Wir stellen einfach die Frage dem Christian.
Ich denke, wenn ich in einem Team bin, wo ich mich wohlfühle, wo ich einen Spaß am Kicken habe, dann kann ich mich durchaus durchsetzen in der Bundesliga. Und ich glaube, dass ich dann ein sehr wertvoller Spieler sein kann. Und ja, ich hoffe, dass ich bald mein Debüt im besten Fall nächstes Jahr in der Bundesliga feiern kann.
Und momentan schaut es ja auch nicht schlecht aus, der GRK auf einem sehr guten Weg und ich glaube auch, dass es der GRK, also es war eigentlich mein Meistertipp in dieser Saison, ich gehe davon aus, dass der GRK auf jeden Fall bis zum Schluss auch um den Aufstieg mitspielen wird. Ob es dann wirklich dazu reicht, wird man sehen, aber Christian Lichtenberger sicherlich auch einer mit Potenzial, um in der Bundesliga zu spielen, meiner Meinung nach. Zunächst heißt aber der Alltag Liga 2 und der heißt am Sonntag dann im Admiral-Topspiel ein Homecoming, kein Homecoming, sondern eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte SV Lichtleutel-Lafnitz gegen den GRK. Und auch hier haben wir den Christian gefragt, ob er sich schon freut auf seine Rückkehr in die wunderschöne Oststeiermark.
Ich freue mich, dass ich wieder in die Lafnitz-Arena zurückkehre und meine ehemaligen Mitspieler, die was noch da sind, wieder sehe. Es war ja doch ein riesengroßer Umbruch in Lafnitz. Viele sind gekommen, viele sind gegangen. Aber ich hoffe trotzdem, dass die Serie von GRK nicht reißt und wir gegen Lafnitz als Sieger vom Platz gehen.
Werbung. Entschuldigung. Gut.
Und um gleich beim Thema zu bleiben, werfen wir einen Blick mit unserem Sportwettpartner Admiral auf das Admiral-Topspiel der fünften Runde, das da eben lautet SV Lichtleutel-Laffen jetzt gegen den GRK. Die Quoten sehen wie folgt aus. Sieg Lafnitz 3,1, ein Remis 3,6 und für einen Sieg des GRK bekommt man eine Quote von 2,0 und das auch zu Recht. Der GRK, wie gesagt, blütenweiß in die Saison gestartet und auch die Bilanz gegen Lafnitz kann sich sehen lassen.
Das ist richtig. Die letzten 5 Spiele gewonnen. Ich glaube, alle 9, also Lafnitz hat in den bisherigen 9 Duellen überhaupt noch nie den GRK besiegen können. GRK geht als klarer Favorit in das Spiel, wenngleich man schon sagen muss, Lafnitz hat den Saisonstart besser erwischt, als ich das erwartet hätte.
Ja, aber sie suchen noch die Konstanz, sage ich mal. Also auswärts 2 Niederlagen, dafür zu Hause, sehr souverän. Mhm. Auch hier eine blütenweise Heimbilanz vom SV Lafnitz mit dem 13-0 gegen Kapfenberg zum Saisonauftakt und vor 2 Wochen das 1-0 gegen den FC Dornbirn. Also das schaut schon nicht schlecht aus. Ich glaube, die Mannschaft muss sich auch noch finden. Also das Mannschaftsfoto, gefühlt sind da 3 Mannschaften drauf. Man hat in diesem Sommer, nachdem es lange Zeit wirklich ruhig gewesen ist, eigentlich am Transfermarkt, hat man jetzt in den letzten Wochen intensiv zugeschlagen.
In dem Zusammenhang Shoutout an die DBLDW Spezial mit Martin Dellenbach und Percy van Lierop von Peter K. Wagner.
Habe ich mir noch nicht angehört.
Sehr, sehr spannend und interessant und die zwei Herrschaften erklären ihre Vision sehr gut.
Kannst du da vielleicht ein kurzes Resümee davon geben? Was sind die Ziele?
Ja, sie sehen es halt so, dass sie mit Lafnitz, mit Hartberg und mit Viktoria Pilsen plus respektive dann den jeweiligen Amateurteams eigentlich von der 5. Liga bis zum Europacup-Teilnehmer jeden Talent auf jedem Niveau eine Plattform bieten können.
Mhm. Ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich das auch in der Oststeiermark dann so ein bisschen eingroovt und in welche Tabellenregion dann der SV Lafnitz dann auch am Ende der Saison landen wird. Ich glaube, am Sonntag wird es dennoch eine Niederlage geben für die Lafnitzer. Mein Tipp ist nämlich ein Tipp 2, sprich der GRK gewinnt. Wie schaut es bei dir aus?
Ich denke auch, dass es so kommen wird. Ich gehe von einem 0-2 mit einem Materna-Doppelpack aus.
Ich sage 3-2. Ein bisschen spannender. Der GRK dreht wieder Partie. Sie gehen mit 1-0 in Führung. Dann dreht er zunächst mal Lafnitzer Partie, 2-1 und dann 3-2.
Ist dir zu wünschen.
Spektakulär,
kommentierst du?
Ja, ich werde kommentieren. Wir haben noch keine finale Zusage. Könnte aber passieren. Will er jetzt nicht sagen, was dann vielleicht nicht stattfinden wird. Aber egal, das war auf jeden Fall der Quotenfokus powered by Admiral.
Werbung Ende.
Entschuldigung. Gut. Sind wir alle bereit?
Du schuldest uns noch ein paar Jugendworte.
Warte mal. Ein paar Jugendworte. Wieso? Ich habe jetzt im Endeffekt Tiger habe ich gebracht, ich habe Dava so gebracht, NPC habe ich gebracht, Goofy, Side-Eye, YOLO auf Lock. Mir fehlen also im Grunde nur mehr Slay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dein Outfit heute, Slay, Harald. Kerlin tue ich mir schwer. Was sagst du eigentlich zu dem Kuss des spanischen Verbandspräsidenten?
Mhm.
An diese Kerlin?
Kannst nicht machen.
Na absolut. Das ist eine Katastrophe, dass das passiert. Ja. Ganz ehrlich, aber ich finde es noch schlimmer, dass jetzt im Grunde die mediale Berichterstattung nur um diesen Kuss geht. Also wenn ich jetzt die Spielerin wäre, bekomme diesen Kuss, dann denke ich mir, leck mich am Arsch. Was soll diese Scheiße? Ja. Das natürlich. Aber dann geht mir noch mehr im Sack, dass ich gerade Weltmeisterin geworden bin und jetzt redet die ganze Sportwelt nur um diesen beschissenen Kuss. Ja. Das ist das, was eigentlich dieser beschissene Nebeneffekt von solchen Situationen, dass dann das Eigentliche, nämlich die wirklich sensationelle sportliche Leistung der Spanierin, komplett untergeht. Darüber redet keiner, dass die Weltmeister geworden sind. Es geht nur mehr, was bleibt von dieser Weltmeisterschaft übrig? Dieser Kuss.
Ja.
Und das ist scheiße.
Ja, sehe ich ganz genauso wie du.
Und eine wirklich enttäuschende Performance der Deutschen, das muss man auch sagen. Also die, das bleibt auch auf jeden Fall in Erinnerung von dieser
Weltmeisterschaft. Traditionell.
Ja, sie machen es der Herrenmannschaft nach, muss man ganz ehrlich sagen. Also da passt nicht viel beim DFB.
Die Euphorie beim DFB vor daheim eben.
Ja, am Siedepunkt.
In unermesslichen Höhen.
Was soll ich jetzt noch machen? Riz, weiß ich nicht, wie ich das einbaue. Ich weiß nach wie vor nicht, was es ist.
Du verstehst es auch einfach nicht.
Oder? Ich verstehe es nicht und ich will es vielleicht auch nicht verstehen, weil ich jetzt auch ein bisschen über die User-Fragen sprechen möchte. Nämlich Faktswara-Konferenz. Wir haben wieder ganz viele User-Fragen bekommen und ich würde gerne beginnen mit der Frage von Mr. Michalski. Euer Tipp, erste Trainerentlassung der Saison. Es ist natürlich immer eine ungute Frage, aber er ist im Grunde ja immer aufgelegt. Die Mannschaften, die zu Beginn der Saison wenig abliefern, gleich mal zu Beginn unten irgendwie reinrutschen, dann wird es immer schwer. Sagen wir so, das ist dann meistens so, diese erste Länderspielpause ist oftmals dann auch schon das erste Ende einer Trainer-Ära bei einem Verein.
Ja.
Gut, das war's von dir. Nein, also
wenn man sich den Tabellenkeller anschaut, hat man wahrscheinlich die heißesten Kandidaten. Ich habe jetzt nicht wirklich einen. Ich habe vor Saisonstart mit jemandem um ein Essen gewettet, wer die erste Trainerentlassung sein wird. Mhm. Mein Gegenüber hat Gernot Messner gesagt. Ich habe gute Chancen.
Das wird, glaube ich, nicht passieren. Nein, definitiv nicht. Weitere Frage von Kan Atasoe, einer, der auch immer wieder unsere Arzapaniere kommentiert und uns auch auf Recherchefehler hinweist. Danke dafür auf jeden Fall. Welche Spieler werden eurer Meinung nach im Herbst performen und floppen? Also einerseits
also performen. Also ich dachte, beides in einem.
Ja. Ich gehe zumindest davon aus.
Daniel Materna wird überperformen.
Ich glaube auch, dass Daniel Materna abliefern wird. Ich würde jetzt ja nicht sagen floppen, aber ich glaube, dass es trotzdem Deni Alla schwer haben wird, um in die Leobener Mannschaft sich hineinzuspielen. Das ist jetzt im Grunde kein Flop, weil ich glaube, er wird Zeit brauchen, um sich da jetzt auch an einen Hirschhof einfach vorbeizuspielen.
Spielzeit meinst du ja. Grundsätzlich, ja. Ja. Mhm.
Könnte ich mir vorstellen, dass das eher schwer wird. Ansonsten immer schwer, solche Predictions auch zu machen. Ich mache sowas gerne. Ich bleibe dabei, dass Christoph Mondschein Torschützenkönig wird. Das war die Frage im ASB von GRK-Fan. 30 Tore, er hat noch einiges vor. Mhm. Christoph Mondschein, wird schwierig.
Ich sage, Max Tendera wird noch richtig performen.
Okay, ja. Also einer, der finde ich jetzt generell schon extrem gut beim SKN performt, ist Gerhard Dombaxi. Extrem torgefährlich. Und vor allem weil in St. Pölten, man war da schon bei Steyr auch, aber mir taugt einfach auch die Dynamik sicherlich auch ein potenzieller Kandidat für die kommenden Ausgaben der Zwarer-Konferenz als Spieler im Fokus, aber auch ein Yannick Bautzra, einer, der jetzt auch 4 Tore erzielt hat beim FAC, zweimal doppelt getroffen. Auch da kann ich mir vorstellen, wenn der jetzt so weitermacht, auch hier nochmal die Entschuldigung an den Yannick, denn wir haben seinen Nachnamen falsch ausgesprochen. Er wird Yannick Bautzra ausgesprochen und nicht Wutstra, so wie ich es zu Beginn der Saison fälschlicherweise mal so erwähnt habe.
Na, richtig stark reingestartet in die Saison und wenn der so weiter trifft, ist der im Winter schon wieder weg und in der Bundesliga.
Ja, warte, der bleibt jetzt mal beim FAC. Patrick.
Was Dornbirn passiert, kann auch Floridsdorf passieren.
Renan, ich glaube, muss man schauen, ob der überhaupt schon gespielt hat in der zweiten südkoreanischen Liga. Ja, interessanter Move damals gewesen. Patrick Moser, Titelrennen, schon ein Zweikampf. Wo steht der SKN?
Auf Platz 2.
Ja, aber wird es jetzt wirklich, gesellt sich da noch einer dazu oder wird es wirklich dieses angekündigte, dieser Titelzweikampf?
Ich glaube nicht, dass die zwei jetzt so schnell so enteilen.
Ich finde schon, dass sie, also vor allem der GRK stark drauf. Ich finde auch, dass der SKN, vor allem wenn man bedenkt, dass man da doch einiges auch an neues Spielermaterial einbringen hat müssen in dieser Saison, dass das schon gut läuft. Und ich glaube, dass der SKN jede Woche stärker werden wird. Also die sind noch lange nicht da am Plafond angekommen, was in dieser Mannschaft drinnen ist. Ich glaube, der GRK wäre gut beraten, sich jetzt einen Vorsprung herauszuspielen, denn der SKN wird eben mit Fortdauer der Saison immer stärker werden. Und,
das ist ein heißer Tipp an den GRK.
Ja,
Punkte holen. Dass du so viele Punkte wie möglich holst.
Ja, okay, aber du verstehst schon, was ich meine, oder?
Dass der
SKN einfach noch lange nicht dort ist, wo er sein wird am Ende der Saison. Und dann wäre es eben jetzt wichtig, sich keine Ausrutscher zu leisten. Das ist immer...
Das empfehle ich allen.
So geht man in ein Spiel rein, nur nicht ausrutschen. Nicht goofy sein. Und
das ist eine sehr negative
Herangehensweise, finde ich. Einfach Riss. Riss haben. Einfach Riss haben am Spielfeld, um zu sagen, hey, ich bin der Babo, ich bin lit unterwegs und habe keinen Arschfax.
Haben wir noch User-Fragen?
Ja, wir haben noch User-Fragen. Zum Beispiel Patrick Moser nochmal. Ausbeute vom GRK nachhaltig oder waren es eher schlechte Gegner? Haben wir heute eh schon viel besprochen. Nein, ich glaube, der GRK ist einfach richtig gut drauf. Und sie haben in diesem Sommer den nächsten Step gemacht. Noch variabler im Offensivspiel. Läuft gut. Läuft gut. Und wir haben so viele Fragen, was soll ich machen? Harald Brandl, morgen eh nicht schon wieder grüner Hintergrund, oder? Martin Wie, 17, schießt Daniel Materna mehr Tore als die Wiener Stürmer zusammen, also mehr als 10. wie gesagt, Christoph Motschan schießt 30. Ja. Nein, ich glaube schon, dass ein Bärm und ein Materna, und ein Monschein, die werden schon noch abliefern.
Ich glaube, dass sie gemeinsam mehr Tore schießen als der Materna.
Okay.
Nicht viel mehr.
Interessante Frage auch vom Kollegen Tom Ole Mink. Welche Saisonprognose würdet ihr mit dem Wissen von heute korrigieren?
Ich kann mich nicht mehr erinnern, was wir prognostiziert haben.
Bregenz
schaut ganz gut aus.
Ja, hätte ich auch gesagt. Also die sind stabil unterwegs. Für mich auch DSV Leoben.
Die haben wir relativ weit oben gehabt?
Ich glaube schon, ja.
Okay. Ja. Aber ja, Bregenz würde ich besser einschätzen, als ich es vor der Saison getan habe.
Ex-Kollege, der Opi. Mit dem warst du ja auch öfters unterwegs. Ja. Wer ist der teuerste Spieler, der jemals in dieser Liga gespielt hat? Ich glaube, das kann im Grunde nur Dominik Szoboszlai gewesen sein. Oder Karim Adeyemi.
Kommt darauf an, was teuer ist.
Ob er sich danach entwickelt hat oder mit dem Markt.
Summe, dann ist es der Turko, oder?
Turkovic?
Nein.
Ja, die Lieferin. Nein, ich hätte es jetzt eher so aufgenommen, die Frage, dass ein Spieler, der eben mal Liga 2 gespielt hat, wie er sich dann weiterentwickelt hat und dann der Karriere höchst Marktwert.
Okay, soll ich schon schauen?
Dann hätte ich nämlich eher gesagt, Karim Adeyemi oder Dominik Szoboszlai.
Szoboszlai ist bei 50.
Ja. Karim Adeyemi 40.
Adeyemi ist
45.
Nein, wird bei keinen 50.
Szeszko?
Szeszko ist nicht so hoch, gell?
Noch bei 30, der wird noch
mehr. Adeyemi ist bei 40.
Ja. Marktwertraten, das können wir auch mal spielen. Ja, das finde ich gut.
Kann man das nicht tatsächlich auf Transfermarkt?
Ja. Spieler vergleichen und dann wer ist teurer? Habe ich, glaube ich, mal eine Serie gehabt von 50 richtigen Antworten.
Wow.
Apropos Turkovic, Frage vom wieder ein Kollege, der Patrick. Servus, schöne Grüße in den Urlaub. Wann wieder Ritchie-Content? Stimmt, wir haben auch, ich meine ganz ehrlich, ich war jetzt im Urlaub, ich habe jetzt, du hättest das machen können. Einfach mal dir das Ganze umzuhängen.
Jetzt lassen wir den Ritchie mal in der Bundesliga ankommen und Blau-Weiß in der Bundesliga ankommen, das kann ja noch ein, zwei Runden dauern. Dann ist die Saison vorbei.
Nein, also die ersten Runden waren jetzt eher mau, aber...
Es ist Luft nach oben.
Ja, aber bleibt jetzt mal entspannt. Also jetzt gleich also die ganzen Kommentare nach dieser Niederlage.
Wie soll Matthias Seidel dem SK Rapid nur weiterhelfen?
Was?
Wieso? Ja. Waren viele Fragen. Ne? Was will Rapid mit diesem Zweitliga-Kicker?
Achso, das. Ja, aber auch jetzt die ganzen, okay, 0-5 verloren gegen Rapid, Scheiblin raus, bla bla bla. Es kommt ja viel zu spät. Also wie gesagt, es sind 4 Runden erst gespielt. Die müssen jetzt auch mal gegen kleinere Vereine ran und dann werden sie auch punkten. Sehr Lask schön. Haben sie schon gepunktet.
Was? Ja. Ich bin überzeugt davon, dass Blau-Weiß Linz punkten wird in dieser Saison.
Ich glaube auch, dass Blau-Weiß Linz die Klasse hält. Also ich glaube, dass andere absteigen werden.
So, weiter, was haben wir?
Zufrieden, weiter. Matthias Merath, wie zufrieden seid ihr nach den ersten vier Runden mit Liga 2? Von wem seid ihr absolut überrascht?
Ich bin zufrieden. Ich bin positiv überrascht, dass es die FAC-Schnitzelsemmel auch bei Steffenheim spielen gibt.
Okay. Ich glaube, sie bringen da ein eigenes
Kantinenteam.
Ja.
Wer weiß?
Es gibt nur ein FAC-Kantinenteam, das kann ich mir sonst nicht vorstellen. Und eine Frage noch von Kle Matertana. Eure Meinung über die Stadionthematik im Roten Graz? Ganz ehrlich, wie nervt ihr die Stadionthematik in Graz mittlerweile?
Ja, ich meine, ich bin nicht mehr ganz up to date, glaube ich. Ich bin irgendwann dann einmal ausgestiegen und habe mir gedacht, ich beschäftige mich wieder damit, wenn was Konkretes passiert und nicht nur darüber geredet wird.
Ja, finde ich auch. Es gibt ja zwei Themen, die mich extrem nerven. Meistens auch, naja, doch in so Phasen, wo man Themen sucht. Das ist einerseits diese Stadionthematikfrage, die eh immer aufpoppt. Und ja, ich verstehe schon. Jeder will ein eigenes Stadion, verstehe ich auch. Und Kylian Mbappé nervt mich auch. Das habe ich schon das letzte Mal gesagt. Aber diese ganze Transferprosse über Kylian Mbappé und Neymar. Wir haben jetzt überhaupt nicht über die Saudi-Liga. Okay.
Wir haben auch keine Saudi Zeit. Ich erzähle noch eine kurze Anekdote zur Saudi bitte. Pro League.
Ja?
Als ich gestern hier mit den natürlich öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause gefahren bin, es fährt ja hoffentlich niemand mehr Auto, der es nicht unbedingt tun muss.
Neymar,
habe ich, Boeing. Ist kurz vorm Rennbahnweg eine Mutter mit ihrem kleinen Buben eingestiegen. Ich schätze mal, er wird nicht älter als 7, 8 Jahre alt gewesen sein. Er hat ein Al-Nassr Ronaldo-Dress angehabt. Und das war, ich bin ziemlich sicher, ich habe es da nicht genau gesehen, es war ziemlich viel los im Bus. Mhm. Ich glaube, es war kein Original, also ich müsste jetzt echt einmal schauen. Ich glaube, inzwischen kriegt man am Naschmarkt oder so die gefälschten Al-Nassr-Dress.
Auch in Portugal, natürlich, mit Cristiano Ronaldo, ja, Al-Nassr, aber...
Und das, gestern ist es mir dann bewusst geworden.
Es ist eine...
Paradigmenwechsel im Weltfußball. Aber das besprechen wir anders mal, weil wir haben jetzt keine Zeit
mehr. Wir haben wirklich keine Zeit mehr. Das war die Zwarer-Konferenz Episode 77. Wir sind höchstwahrscheinlich in zwei Wochen wieder zurück. Da müssen wir noch reden, weil da ist Schulbeginn und unsere
Tätigkeit. Schulbeginn,
ja. Schauen wir mal, ob wir da wirklich auch Zeit haben dafür oder ob wir da zu sehr auch mit Schulstress eingedeckt sind. Mhm. Harald, ich danke dir für deine wunderschönen Expertisen.
Danke, Hannes, für Jugendwörter und deine... wunderschöne Bräune, in zwei Wochen dann schon wieder Kassweiß.
So ist es. Also, wie soll man diese Episode bezeichnen? Also, außer Slay. Und in diesem Sinne, ich habe eh schon alles gebracht. Danke fürs Zusehen, fürs Zuhören. Folgt uns auf YouTube, folgt uns auf Spotify, auf allen gängigen Podcast-Portalen und tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao.
Ciao.
Was? Bitte?
Jungs und Mädels.
Ich schau an, Liga 2.
Was?
Bitte?
Ich schau an, Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau an, Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.